kraftvoll leben im Geist. Ich möchte euch Mut machen. Geht an den Kongress. Ich weiss noch, ich habe mitorganisiert beim ersten, im 2007. Und es hat sich absolut gelohnt für jeden, der dabei war. Dazwischen habe ich nicht erlebt, wie es war, aber es hat gut getönt. Und ja, nutzt die Möglichkeit. Das ist wirklich etwas ganz Tolles. Ich freue mich, wieder hier zu sein. Jetzt haben wir 3 Wochen gehabt. Ich hoffe, ihr habt euch gut erholt von denen. Und wir wollen heute weiter schauen, Gott als Finanzberater. Ja, schlussendlich, ob Gott Finanzberater ist oder nicht, entscheide ich, nämlich dem, wie ich ihn mitreden bei meinen Finanzentscheidungen. Wir haben das schon letztes Mal ein bisschen angeschaut und wir wollen es heute nochmal anschauen. Im Grunde aber dahinter steht etwas, was wir nie dürfen vergessen, bei all dem, was wir besprechen und anschauen, bei Themen, die unser Leben, unseren Alltag betreffen, nämlich der Gott selber, der Gott von der Liebe, der Gott, der Mensch geworden ist, um uns zum einen zu zeigen, wie Liebe gemeint ist oder das Leben gemeint ist, aber vor allem, um uns überhaupt den Weg zu diesem Leben frei zu machen, in die Gottesbegegnung hinein, den Weg frei zu machen zur Vergebung von dem, was wir auf uns nehmen und gleichzeitig zum ewigen Leben. Und der liebende Gott, der das Leben erfunden hat, eben nicht Ricola, sondern er, der lebendige und liebende Gott, der will uns ja helfen, dass wir das Leben hier prestieren können, dass wir in diesem Leben irgendwie durchkommen. Und wie es der Thomas gesagt hat, wir kommen kaum darum herum, uns auch mit Geld und Finanzen auseinanderzusetzen, weil das betrifft uns alltag oder fast alltag. Wir müssen kaufen, vielleicht verkaufen wir, vielleicht schaffen wir. Irgendwie ist unser Alltag immer wieder geprägt im Umgang mit Finanzen. Und bevor dass wir in praktische Teil, wie können wir das einsteigen, möchte ich zuerst den ersten Teil mit euch eine Bibelstelle anschauen. Es ist eine meiner absoluten Lieblingsbibelstellen, die in der Bibel steht. Es ist aus den Sprüchen. Die Sprüche sind eine Sammlung von ganz hilfreichen Texten für die Alltagsgestaltung. Ich weiss vom Ehepaar Graham, wo jeden Tag 1 Kapitel gelesen hat. Es hat dankbarerweise 31 Kapitel von dem. Und so ist mir jeden Monat einmal durchgekommen. Ich habe es auch mal gemacht, eine Zeit lang. Ich habe es nicht jahrzehntelang durchgezogen, aber ich mache es etwa die wieder, dass ich einfach sage, so, und jetzt tue ich wieder einen Monat lang mit den Sprüchen durchlesen. Und ich kann das jedem nur empfehlen. Und wir steigen aber schon fast am Schluss ein, nämlich beim zweitletzten Kapitel, Kapitel 30. Vers 7 bis 9. Um zweierlei bitte ich dich, versag es mir nicht, bevor ich sterbe. Falschheit und Lügenwort halt fern von mir. Soll ich Hochdeutsch sprechen? Ja. Ich versuche so hoch, wie ich komme. Gib mir weder Armut noch Reichtum. Nähr mich mit dem Brot, das mir nötig ist, damit ich nicht satt geworden bin. Dich verleugne und sage, wer ist denn der Herr? Damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Geschrieben hat das Agur. Dieses ganze Kapitel hat Agur geschrieben. Wir wissen nicht sehr viel von ihm. Er hat irgendwo zwischen Salomo und Hiskia gelebt. Er war ein Ismaeliter vom Stamm Massa. Er war der Sohn Jakes. Und das sind von den äußeren Daten so ziemlich alles, was man von ihm weiß. Was wir aber sehen können, gerade in diesen Versen, respektive in dem, was er geschrieben hat, er hat auch Psalme geschrieben, er war ein Mann der Demut. Ich glaube, das kommt in diesem Text sehr stark hervor. Und wenn wir das ganze Kapitel lesen, dann sehen wir, wie Agur Gott in die Höhe hebt und sich ganz klar darunter stellt und sagt, ich kann eigentlich nichts ohne dich, du allmächtiger Gott, und ich stelle mich darunter. Und ich glaube, diese Demut, dieses Selbstverständnis, wer Gott ist und wer ich bin, dieses Verständnis tut jedem von uns gut. Wir können uns da mehr als nur eine Scheibe abschneiden. Und ich wünsche mir, dass wir da mehr lernen. Und dieser Agur bittet, er bittet um zwei Dinge, weder Lüge noch Falschheit, weder Armut noch Reichtum. Und er bittet das, bevor er stirbt, sagt er, also bevor ich sterbe, also wir wissen nicht, wie alt er war, aber er wusste, das gehört ins Leben. Das ist eine wichtige Bitte, sonst hätte er es nicht so eingeleitet. Ich weiß nicht, ob du das auch schon gebetet hast, ob du Gott auch schon darum gebetet hast, dass er dich von Falschheit und Lüge fernhält und dass er dir weder Armut noch Reichtum gibt. Gerade zum Thema Reichtum hat jemand schon von euch Gott gebeten, nicht reich zu werden? Ist auch schwierig in der Schweiz, wo wir zum reichsten Prozent der Weltbevölkerung gehören, ist noch schwierig, da nicht um das zu beten. Aber gehen wir kurz diese Texte durch. Falschheit und Lügenwort halte fern von mir. Lügen haben kurze Beine. Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht, auch dann, wenn er mal die Wahrheit spricht. Der Volksmund kennt es, aber auch die Bibel. Lüge und Falschheit ist etwas, was uns einnehmen kann und was sehr schnell passieren kann. Die Notlüge da, oder wenn man den Kindern erklärt, dass der Storch die Kinder bringt. Es geht so schnell. Oder? Man braucht nicht viel und man ist irgendwo in der Falschheit drin. Oder, ja, du siehst toll aus. Mir geht's gut. Es geht mir nicht darum, dass wir immer gleich sagen müssen, du, es geht mir ganz schlecht und dann die ganze Lebensgeschichte bringen. Aber ich glaube, dass etwas mehr Ehrlichkeit, oder nein, dass Ehrlichkeit grundsätzlich hilfreich wäre. Ich habe das in meinem Burnout auch lernen müssen, dass ich manchmal Leuten sagen musste, du, mir geht es nicht gut und ich mag jetzt nicht mit dir sprechen, das hat nichts mit dir zu tun, sondern mit mir, bitte verzeih, ich muss jetzt einfach meine Ruhe haben. Das ist auch erlaubt. Und das zu lernen, das hilft. Und wenn wir aber heute auch den Aspekt der Finanzen und des Besitzes haben, gerade da ist Lüge und Falschheit etwas, was sehr schnell reinkommt und was sehr gefährlich ist. Jetzt ist wieder die Zeit der Steuererklärung. Ein Ort, wo Wahrheit sehr gefragt ist, aber auch sonst im Alltag. Und wenn ich den Titel gesetzt habe, Gott als Finanzmanager. Viele Finanzmanager haben ab 1990 Produkte empfohlen und verkauft, die auf Lüge und Falschheit aufgebaut waren. Wenn wir all an diese Immobilienblasen oder diese verkaufte Hypotheken, die da verschachtelt und verwurstelt wurden, denken, da waren Lügen und Falschheit dahinter, weil die waren gar nicht real, rückzahlbar etc. Und auch diese Lügen hatten kurze Beine, etwa 16, 17-jährige Beine und dann brachen sie zusammen. Also Lüge und Falschheit kann verheerende Folgen haben, auch in diesem Bereich. Und wir sollen uns da reinhalten. Und dann bittet Agur darum, keine Armut erleiden zu müssen. Warum? Damit ich nicht als Armer zum Dieb werde und mich am Namen meines Gottes vergreife. Ist für uns vielleicht eher schwierig zu kennen, als ich selbst noch auf der Gasse lebte, in den Drogen, da kannte ich das eher noch. Ich war damals auch Dieb, aber nicht, weil ich arm war, sondern weil ich meine Drogensucht finanzieren wollte. Aber ich habe einen Menschen kennengelernt und das war für mich ganz eindrücklich, der genau das wörtlich erlebt hat. Es war ein Abend von Onesimo, einem Hilfswerk, das in Manila arbeitet. Und da hat ein junger Mann, der da in den Philippinen aufgewachsen war, in den Slums von Manila, hat er von seinem Leben erzählt. Das war ein kräftiger, stämmiger, etwa 23-jähriger Mann. Und er erzählte von seinem Leben, wie er von seiner Mutter, als er 8 Jahre war, verstoßen wurde. Sie lebten schon in den Slums und er wurde da noch rausgeworfen, weil sie einen neuen Mann gefunden hatte, der nichts von ihren alten Kindern wissen wollte. Der Vater, sein Vater hatte sich schon lange französisch verabschiedet, verschwand einfach eines Tages, das gibt es viel in dieser Kultur. Er kam dann oder fand dann zu Verwandten, aber die hielten ihn wie einen Sklaven. Als er das genauer erzählte, schüttelte es ihn vor Tränen, diesen stämmigen Mann. Und dann flüchtete er vor seinen Verwandten. Er flüchtete und ging auf die Straße und hatte da drei Optionen. Er konnte sich prostituieren, er konnte Drogen handeln oder schmuggeln und er konnte klauen. Das waren die drei Optionen, die er hatte. Was möchtest du? Es ist genau das, dass ich nicht als Arme zum Dieb werde und mich am Namen Gottes vergreife. Er erzählte dann auch, wie er dank Onesimo ein neues Leben finden durfte. Wunderbar, und trotzdem, es zeigt auf, Armut ist gefährlich. Und ich denke, wir, die wir eher seltener direkt selbst mit Armut betroffen sind, wobei ich weiß, dass es das auch geben kann, aber wir haben viele Menschen um uns herum. Zum Teil kommen sie jetzt über die Flüchtlingsroute, zum Teil sind sie schon in der Schweiz, auch Schweizer, die in Armut leben. Und wenn wir weltweit schauen, wir gehören, sogar wenn wir Sozialhilfe beziehen, zum reichsten Prozent der Weltbevölkerung, dann müssen wir schon fragen, ja, was können wir tun, damit sich andere nicht an Gottes Namen vergreifen müssen? Und dann bittet er eben auch nicht um Reichtum. Weil der Reichtum ist die Versuchung, Gott zu vergessen, die Versuchung, Gott zu verleugnen. Und ich denke, wenn wir hier in der Schweiz leben, ich glaube, das sehen wir überdeutlich wie Menschen. Manchmal hört man es sogar, wenn man von Gott spricht im Gespräch. Ja, weißt du, ich habe das nicht nötig, mir geht's gut. Beda Stadler hat das sogar mal im Fernsehen gesagt, wir brauchen keinen Gott mehr, wir können selbst entscheiden und handeln. Ja, ich glaube, dass das eigentlich das ist, was Jesus dann auch wiederholt hat, als er das Bild vom Kamel und dem Nadelöhr gebracht hat. Diese Versuchung, Gott zu vergessen, ist so groß und stark. Und nochmals, wir reden heute über den Umgang mit Geld. Gerade im Umgang mit Geld vergessen wir oft, Gott mit einzubeziehen. Wisst ihr, warum dass ein Mensch mit 12 Millionen weniger glücklich ist als ein Mensch mit 12 Kindern? Der mit 12 Kindern hat genug. Geld will immer mehr. Ein Wunsch erfüllt, kriegt augenblicklich Junge. Immer mehr. Und das ist der Geist der Gier. Und ich weiß nicht, ich komme schon wieder damit, ich glaube, ich habe das letztes Mal schon gesagt. Hat jemand heute die Losung gelesen? Ich habe so eine App, ich habe sie immer dabei. Und ich habe wirklich ein bisschen schmunzeln müssen, weil es ist fast eine Wiederholung dieses Textes. Sie gieren alle, klein und groß, nach ungerechtem Gewinn und Propheten und Priester gehen alle mit Lüge um. Das ist die negative Beschreibung von dem Gebet, um das Agur bittet. Das ist aus Jeremia. Ja, diese Gier, die antreibt, diese Gier, die auch die Grundlage unseres Finanzsystems ist, des Kapitalismus, dieses noch mehr. Und es gibt einen Menschen, der hat das wunderbar in ein Gedicht verfasst, das ist der Wilfried Schmickler, ein deutscher Kabarettist. Und ich möchte euch das nicht vorenthalten. Teilweise ist Bild und Ton leicht verschoben. Achtet euch vor allem auf den Ton, auf den Text. Es lohnt sich absolut.
Es gibt eben in jeder Gesellschaft solche und solche, solche, die mehr haben, solche, die weniger haben. Hören Sie mal, wenn wir alle gleich viel hätten, das wäre doch langweilig. Nein, nur wenn es welche gibt, die etwas haben, was die anderen nicht haben, was sie aber auch unbedingt haben wollen. Nur dann entsteht diese Kraft, die letztendlich Wachstum schafft, die Gier. Was ist das für ein Tier, die Gier? Es frisst in mir, es frisst in dir, will mehr und mehr und frisst uns leer. Wo kommt das her, das Tier? Und wer erschuf sie nur, die Kreatur? Wo ist das finstere Höllenloch, aus dem die Teufelsbestie kroch, die sich allein dadurch vermehrt, indem sie dich und mich verzehrt? Und wann fängt dieses Elend an, dass man genug nicht kriegen kann und plötzlich einfach so vergisst, dass man doch längst gesättigt ist und weiter frisst und frisst und frisst und trifft dann so ein Nimmersatt auf jemanden, der etwas hat, was er nicht hat und gar nicht braucht, dann will er es auch. Wie? Das soll es schon gewesen sein? Nein, einer geht bestimmt noch rein. Und überhaupt, da ist doch wer, der frisst tatsächlich noch viel mehr. Und plötzlich sind sie dann zu zweit. Die Gier und ihre Brut, der Neid. Das bringt mich doch mal ins Grab, dass der was hat, was ich nicht hab. Dass der wo ist, wo ich nicht bin, das will ich auch, da muss ich hin. Warum denn der, warum nicht ich, was der für sich, will ich für mich? Der lebt in Saus und lebt in Braus mit Frau und Hund und Geld und Haus und hängt den coolen Großkotz raus, wahrscheinlich alles auf Kredit. Der protzt und prahlt und strotzt und strahlt, wie der schon geht, wie der schon steht, wie der sich um sich selber dreht und wie der aus dem Auto steigt und aller Welt den Hintern zeigt. Blasierte Sau! Und seine Frau ist ganz genauso arrogant und dekotant und diese Blagen, die es wagen, die Nasen so unendlich hoch zu tragen. Da hört aber auf der Spaß. So kommt zu Neid und Gier der Hass. Und sind die erst einmal zu dritt, fehlt nur noch ein ganz kleiner Schritt, bis dass der Mensch komplett verroht und schlägt den anderen halb tot. Und wenn ihr fragt, wer hat ihn bloß so weit gebracht, das hat allein die Gier gemacht.
Tragisch und so wahr, oder nicht? Wie können wir denn dieser Gier entgegentreten? Wie können wir in dieser Welt der Gier, in dieser Welt des Nochmehrs, so wie Agur beten, aber nicht nur beten, weil beten ist schön und gut, aber wenn wir so etwas bitten, sollten wir uns auch dafür entscheiden und sollten das, was Gott gibt dazu, auch mitnehmen, auch anwenden. Und wie ich schon sagte, letztes Mal in der Bibel stehen rund 2000 Verse rund um Besitz und Geld. Und was wir in diesem Vers sehen, oder in diesen Versen sehen, genauso wie an vielen anderen Orten ist, Gott will uns genügend schenken, aber nicht zwingend den Luxus. Weil der Luxus gleichzeitig die Gefahr der Versuchung enthält, ihn zu vergessen. Und wie wir das tun können, das möchte ich euch zeigen anhand vom Sack. Es gibt das Bild, wie wir umgehen können. Ich nehme das mit dem Sack, man kann es auch mit einem Kreis zeigen, aber der Sack finde ich viel sympathischer. Das ist das, was mir jetzt zum Beispiel zur Verfügung steht. Das ist mein Lohn, das ist unsere Einkünfte, meine Frau hat auch noch ein kleines Einkommen durch ihr Atelier. Wir bekommen noch ein bisschen etwas Prämienverbilligung. Das ist einfach all das Geld, das uns zur Verfügung steht, das ich bekomme. Und da packe ich jetzt das rein, was ich so brauche. Wir haben immer wieder Hunger, also Essen muss sein. Hä? Und Kleidung muss auch sein, das ist ja klar. Wobei bei Kleidung, wir sind da noch schon ein bisschen, Marken darf schon sein, also es muss ja ein bisschen eine Falle machen, oder? Ja, ihr habt ja mein Handy gesehen, wir telefonieren natürlich und ich brauche immer so Technik, Gimmicks, oder? Man sagt ja, der Unterschied zwischen Kindern und Männern ist nur der Preis der Spielzeuge und bei mir ist so, Computer ist etwas ganz Wichtiges. Und bei meiner Frau ist dafür eher etwas Süßes sehr wichtig. Das gehört dazu. Wir wohnen natürlich, wir haben eine Wohnung, ist ja klar. Und man wird älter, muss man zumindest fürs Aussehen etwas machen, da Anti-Aging. Und wir kommen nicht darum herum in der Schweiz, wir haben Krankenkasse. Und ein Teil der Medikamente müssen wir selbst bezahlen. Und wenn man so viel arbeitet wie wir, dann muss man ab und zu auch in die Ferien, oder? Also das gehört schon dazu. So, es kommt schon noch ein bisschen, ein bisschen hat schon noch Platz. Darum, wir machen auch ein bisschen Sport. Das macht Spaß und hält gesund. Und oh ja, Anfangsjahr, kennt ihr das? Da kommen alle Versicherungsrechnungen, die müssen auch noch bezahlt werden. Dann irgendwie muss man das Zeugs auch waschen, was man anhat, oder? Also auch noch Reinigung. Wir haben eine Katze. Nicht vergessen Strom, wir müssen ja, also meine Gimmicks brauchen ja auch Elektrizität. Und ja, logisch, ein rechtes Auto muss schon sein, oder? Das soll auch etwas darstellen. So, und ab und zu schenke ich meiner Frau auch gerne irgendein so ein Geschenkchen oder nehme ein bisschen Sackgeld für mich. Wobei, jetzt sind wir Anfangsjahr und da habe ich vorher von Steuern erzählt. Ja, da muss man immer viel rechnen bei den Steuern und jetzt... Moment, irgendwie, ja gut, es wird jetzt diesen Monat nicht ganz reichen, also das da oben durch, das zahle ich dann nächsten Monat und so. Als Christ sollte, ja nächsten Monat dann, das wird schon irgendwie. Und so füllen wir unseren Sack mit Dingen, die wir kaufen. Wir zahlen, wenn wir Glück haben, ist Ende Geld noch ein bisschen Monat da. Nein, eben nicht. Umgekehrt, Ende Monat noch ein bisschen Geld. Und wenn nicht, dann schieben wir aufs nächste Mal und hoffen dann, dass es das nächste Mal reicht. Wenn das nicht reicht, wird es ein bisschen mehr das übernächste Mal. Dann gibt es noch die ganz netten Dinge, wenn es nicht reicht, wenn es zum Beispiel für die Ferien oder das Sofa oder das Auto nicht reicht, dann ist die Bank sofort da und will mir unbedingt helfen, das zu ermöglichen. Diese Sklaventreiber, also ich habe nichts gegen Banken, aber Kleinkredite, Konsumkredite, Abzahlungsverträge sind nichts anderes als Versklavung auf Zeit. Und... plötzlich kann es passieren, dass es in meinem Leben etwas rüttelt und schüttelt. Hoppla. Oder als ich im Burnout war und die Krankentaggeldversicherung fertig war mit Bezahlen, die IV sagte, nö, wir zahlen noch nicht, da stellt es mein Leben auf den Kopf. Und jetzt? Wenn plötzlich der Sack zusammenfällt, ich glaube, dieser Umgang mit dem offenen Sack, wo ich einfach schaue, was irgendwie reingeht und wenn der Sack wächst, dann kommt halt mehr rein. Wenn der Sack kleiner wird, dann verschiebe ich es irgendwie oder versuche es irgendwie zu schaffen. Das funktioniert nicht. Und darum müssen wir einen anderen Weg gehen, wie wir umgehen mit unserem Sack. Vielen Dank. Diesen Sack können wir ja vielleicht nicht so schnell ändern. Ich kann jetzt nicht hingehen und sagen, ich verdiene doppelt so viel, damit alles locker Platz hat. Also muss ich entscheiden, wie ich diesen Sack fülle. Und wenn wir sagen, Gott ist mein Finanzmanager, dann frage ich eben Gott, was gehört da rein? Und wenn ich sage, Gott ist mir so wichtig, wenn ich an die Lieder denke, die wir gesungen haben, Gott, das Wichtigste in meinem Leben. Niemand ist so wie du. Dann gehört Gott zuerst hinein. Zuerst das, was wichtig ist. Dann das, was ich nicht ändern kann. Oder zumindest nicht schnell, zum Beispiel. Meine Verpflichtungen wie die Wohnung. Ich kann jetzt nicht sagen, diesen Monat zahle ich jetzt 300 Franken weniger Miete, sonst reicht es nicht. Sondern da habe ich mich verpflichtet, also da muss ich zahlen. Und bei den Versicherungen sind es meistens auch längere Verträge. Häufig, heutzutage auch bei den Telefonaten. Aber ganz wichtig, die Steuern. Gut, ich habe mich nicht ganz freiwillig dafür verpflichtet, gebe ich zu, aber ich lebe in diesem Land und ich profitiere von diesem Land. Ich habe kürzlich mit jemandem gesprochen und gesagt, weißt du was, ich zahle meine Steuern gerne, weil ich so viel bekomme dafür. ein gutes Schulsystem, tolle Straßen, eine Regierung, eine Sicherheit. Wir bekommen so viel dafür. Ich zahle sie gerne. Du musst sie nicht gerne bezahlen, aber sie kommen sicher am Anfang rein. In diesen Sack. Und dann, wenn du die Verpflichtungen drin hast, dann kommen die Bedürfnisse rein, die Dinge, die auch sein müssen, wo es aber vielleicht sogar ein bisschen Spielraum gibt. Wenn wir an das Essen denken, ja, das grundsätzliche Essen, da komme ich nicht drum herum. Bei dem, was eher so der Kaviar am Sonntagmorgen oder, gut, meistens ist es nicht gleich so, aber einfach, was brauche ich wirklich? Brauche ich wirklich 4-5 Mal Fleisch pro Woche? Ist nicht nur ökonomisch, sondern auch ökologisch eine große Frage. Aber das kann ich mal zur Seite tun. Kleider. Ja, also es empfiehlt sich in unserer Kultur, mit Kleider unterwegs zu sein. Das macht Sinn. Aber ob es dann immer gleich die Markenkleider sind oder sonst speziell teure Kleider, da können wir uns schauen oder überlegen, was Platz hat. Hygiene muss sein, kommen wir nicht drum herum. Dann auch der Strom, vielleicht können wir da ein bisschen reduzieren. Ich kann meine Gimmicks nicht auf Standby stellen, sondern ganz vom Strom nehmen, das könnte auch helfen. Aber grundsätzlich ganz drum herum komme ich nicht. Die Krankenkasse, die habe ich vorhin vergessen, die wäre natürlich bei den Verpflichtungen, die kommt sicher rein. Dann muss ich auch überlegen, dass ich Medikamente selbst zahlen muss, Selbstbehalt, Franchise, kommt sicher rein. Wenn ich ein Haustier habe, empfiehlt es sich, das als Verpflichtung oder zumindest als Bedürfnis anzuschauen und nicht einfach die Katze rauszustellen und sagen, hier also 5 lieber Aldi, geh Whiskas kaufen. Also da zu schauen. Ich sage immer, ein Sackgeld muss auch sein. Das kann ganz klein sein. Ich und meine Frau hatten Zeiten, da haben wir uns je 10 Franken pro Monat Sackgeld gegönnt, weil mehr nicht drin lag. Ja, aber es reichte, wir lebten viel länger als erwartet damit. 2 Budgetberatungen sagten, wir leben mit diesem Budget, das wir da zur Verfügung hatten, höchstens 2-3 Monate. Wir leben fast, oder sogar glaube ich, über 3 Jahre damit. Das geht. Das Auto, vielleicht brauche ich das Auto ja beruflich. Oder ich brauche das, um überhaupt zum Arbeitsplatz zu kommen. Oder wegen der Familie oder sonstigen Dingen. Aber muss es ein Sportwagen sein oder reicht vielleicht ein praktisches, kleineres, günstigeres Auto? Der Computer, ja, sollte sein, aber jetzt ist der Sack schon ziemlich voll. Ich lege das neueste Gimmick auf die Seite. Ich brauche nicht jedes neueste iPhone oder iMac, wobei ich sowieso nicht auf i stehe, aber ja, Eier gehören in die Pfanne. Sport würde ich empfehlen, wenn es geht, aber da kann man auch schauen. Wir haben jetzt bei uns auch gerade gewechselt vom teuren Fitnessstudio jetzt in den Tischtennisclub. Da bewegt man sich mehr, als man denkt und es macht erst noch viel mehr Spaß, aber Sport dürfte sein. Ja, mein Anti-Aging. Hä? Vielleicht gibt es ja eine günstigere Variante. Hä? Und jetzt die Ferien. Ja, das Flugzeug, also wenn ich das noch rein... Ich würde es lieber das noch auf der Seite lassen. Schauen, ob ich vielleicht dieses Jahr einfach günstige Ferien machen kann. Ihr seht, ich kann den jetzt nicht einfach zubinden. Ich habe ihn wirklich sehr gefühlt. Das ist ein enges Budget. Ich muss das halten. Ich muss meinen Blick drauf werfen und ich muss da immer darauf achten, damit es zu bleibt. Aber es bleibt zu. Und jetzt kann es schütteln, es kann mein Leben auf den Kopf stellen und es hält. Ideal wäre, wenn ich so zumachen kann, dass ich es zubinden kann. Und wenn es dann wächst, wenn dann mein Sack größer wird, dann kann ich das machen, was wir letztes Mal mit dem Zitat von Patterson gelesen haben. Anstelle meines Lebensstandards kann ich meinen Lebensstandard ändern. Denn ich habe ja genug. Ich glaube, ich habe das letztes Mal von John Wesley gesagt, mit seinen 8 Pfund. Ja, er hat auch, als er Student war, hat er 24 Pfund verdient und hat gemerkt, dass er mit 21 Pfund leben kann. Und als er dann fertig war und seine erste Stelle antrat, hat er 90 Pfund. Und er hat von 21 Pfund gelebt und den Rest weitergegeben. Wieso nicht? Sein Sack war zu. Er war definiert und klar. Wir nennen das modern Budgetieren. Und ich glaube, das muss sein. Wir kommen nicht darum herum. Wenn wir gesund mit unseren Finanzen umgehen wollen, ideal fängt man das schon im Schulalter an, dass man die Kinder so hinführt, dass man ihnen das Geld für Kleider und so weiter auch schon gibt, altersangepasst und ihnen auch hilft, das dann entsprechend einzusetzen, aber dass sie lernen, das umzusetzen. Sei es mit dem Lehrlingslohn, meine Söhne müssen mir auch jedes Jahr, weil der Lehrlingslohn da deutlich ändert, müssen sie zu mir kommen und wir besprechen ihr Budget, aber sie machen es zwar zähneknirschend, aber sie sind jedes Mal dankbar, weil für das nächste Jahr sind sie befreit, sich allzu viel Sorgen darum zu machen, weil sie wissen, was wo ist, was in diesem Sack ist und was nicht. Als ich dieses schmale Budget mit 10 Franken Sackgeld hatte, da, wenn ich so in einen Computerladen komme, oder jetzt ist es nicht mehr so schlimm, aber es gab Zeiten, da war wirklich so der Mund voll des Wassers. Und in dieser Zeit kam gerade, ich hatte gerade noch nicht so lange einen PC, und da kam der Trackball auf. Das ist so eine Maus, die man nicht bewegen muss, sondern nur mit dem Daumen eine Kugel bewegt. Und ich fand das so genial. Schon nur, weil ich viel mehr Puff auf meinem Schreibtisch haben konnte, weil ich nicht Platz für die Maus brauchte. Aber ich fand das so ein geniales Teil und wollte das unbedingt kaufen, aber das kostete 70 Franken. Aha, 7 Monate sparen für dieses Stück Plastik? Nö, das ist es mir nicht wert. Und die Entscheidung war gefallen und ich musste mir nie mehr Gedanken machen. Wenn ich durch den Computerladen lief, wusste ich, mein Geld reicht höchstens für eine Packung Disketten, das gab es damals noch. Aber ich muss mir gar nicht Gedanken machen, ob jetzt dieser Bildschirm oder dieser Trackball oder dieses CD-Laufwerk, was gerade neu war damals, ob das irgendeine Option war. Es war gelöst. Das war so befreiend. Ich musste viel weniger über Geld nachdenken, weil ich es einmal richtig gemacht habe und dann wusste, was darf sein, was nicht. Und ich glaube, dass wir bei all dem, bei allem, was wir in diesen Sack hineintun, dass wir auch überlegen oder nicht überlegen, mit einbeziehen können, was Gott sagt und denkt. Dass wir über ein Budget beten. Gemeinsam, wenn wir ein Ehepaar sind, dass wir Gott fragen, du, wie sieht's aus? Sollen wir das so handhaben oder nicht? Ich denke, das hilft uns, befreit uns, denn Gott möchte, dass wir nicht gefangen sind vom Materiellen, sondern dass wir frei sind. Zur Freiheit hat uns Christus befreit, auch in materiellen Dingen. Und das ist, wenn wir wissen, was uns genügt, was wir brauchen. Und diesen Blick auf das eigene Geld, auf die eigenen Verhältnisse, sollte immer dann gemacht werden, wenn etwas ändert. Also einmal grundlegen, wenn man es noch nie gemacht hat, und dann immer, wenn es Veränderungen gibt. Am besten bezieht man auch jemanden mit ein, dem man vertraut und der Erfahrung hat oder der sich da auskennt. Das hilft auch. Aber sonst muss man nicht. Also man muss nicht jeden Monat wieder neu budgetieren oder so. Sondern dann, wenn es größere Änderungen gibt, ein Kind, eine Heirat oder eben deutlich mehr Lohn oder deutlich weniger Lohn, dann muss man dahinter gehen. Und das befreit. Gott möchte uns wirklich, dass wir ein befreites Leben haben und dass wir so nicht Knecht vom Geld sind, sondern dass Geld unser Werkzeug ist. So wie wir letztes Mal gesehen, Gott will mit Geld arbeiten, aber auch er ist nicht Knecht davon, sondern er knechtet das Geld, er bestimmt darüber. Das werden wir auch am Seminar anschauen. Ups. Oh, das war die alte Präsentation. Da findet ihr noch Informationen bei Crown Life und bei Mein Geld reicht. Und sonst könnt ihr, ihr habt da zwei Spezialisten, die von Mein Geld reicht dabei sind, die das gegründet haben, Hans und Stefan, gell? Die einen Kurs anbieten. Ich selbst habe ja am 10. Februar einen Kurs. Ja, da fehlen jetzt die Infos. Ich werde da, für die, die dabei sein wollen, wir werden da miteinander ganz konkret schauen, wie wir so einen Sack zubinden, wie wir das machen. Wir werden aber auch je nachdem, was ihr für Themen mit reinbringt, über eure Fragen, über eure Situation reden, beispielsweise Schulden. Es wird Spartipps geben. Mir geht es schlussendlich darum, dass wir mit einfachen Schritten, die ich mit euch anschauen will, mit einfachen Schritten in diese Freiheit hineinkommen können. Dass wir Chef über unser Geld werden, sein und bleiben können. Indem wir unsere Entscheidungen klären, mit Gott klären und dann fällen und dann halten. Es braucht eigentlich gar nicht so viel. Und es ist nicht so, dass das jetzt einfach für die Leute ist, die total überfordert sind und keine Ahnung von Umgang mit Geld haben oder die verschuldet sind oder wo das Geld hinten und vorne nicht reicht. Ich bin überzeugt, es ist egal, wie viel Geld man hat. Man soll diesen Sack definieren. Und es soll eine Hilfe sein für all die, die sagen, okay, ich möchte vielleicht noch mehr oder ganz neu mit Gott mein Genüge, mein Notwendiges, das, was ich brauche, definieren, mit ihm klären, da wachsen drin, auch Hilfe bekommen, wie ich das machen kann und das dann tun. Und über allem dürfen wir nicht vergessen, jetzt darf ich doch noch die letzte Folie haben mit Schrift drauf, diesen Vers aus dem 2. Korintherbrief. Weil, genau, Gott aber vermag euch alle Gnade oder jede Gnade überreichlich zu geben, damit ihr in allem, alle Zeit, alle Genüge habt. Nicht allen Luxus habt, sondern alle Genüge habt. Aber in jedem Bereich, auf jeder Ebene des Lebens, geistlich, materiell. Und überreich seid zu jedem guten Werk. Gott will uns mehr schenken, als wir brauchen. Aber nicht, dass es einfach uns viel besser geht, damit unser Leben luxuriös ist, sondern damit sein Werk, sein Reich wächst und Menschen seine Liebe erfahren, damit eben alle genügend haben, damit alle versorgt sind und seine Liebe erleben. Ich bete noch. Jesus Christus, ich möchte dir danken, dass wir wissen dürfen, dass wir vertrauen dürfen, dass du uns Genüge schenken willst. Gerade auch in materiellen Dingen. Wenn wir sehen, in der Welt, in der wir leben, hier in der Schweiz, dann ist alles geprägt von Überfluss. Hilf uns, dass wir wirklich weder mit Armut noch mit Reichtum verblendet werden. Hilf uns, dass wir uns auf das, was genügt, besinnen können, damit all das, was darüber hinausgeht, deiner Liebe zugute kommt, damit andere deine Liebe erfahren, damit andere genügend haben, damit dein Reich wächst und deine Gerechtigkeit. Danke, dass du uns hilfst, das im Alltag anzuwenden, dass du uns hilfst, der Versuchung, dieser Welt zu widerstehen. Und uns auf das zu besinnen, was du willst. Rede zu uns, zeige uns, was deine Gedanken sind, wenn wir mit unserem Geld umgehen, wenn wir vor Kauf- oder Verkaufentscheidungen stehen. Leite uns, wir brauchen es. Amen.